Willkommen zu der neuen und weiteren Folge von Podcast Medizin 3.0, Podcast über Medizin, Physiotherapie und Prävention. Heute haben wir wieder als Gast Dick Egmont, unseren Experten im Bereich manuelle Therapie und Physiotherapie. Und als Oberthema haben wir das Thema Rückenschmerzen. Und das würden wir einmal im Detail durchsprechen und viele auch nicht so bekannte Fakten ansprechen und Ihnen nochmal darstellen. Um das Thema ein bisschen einzuleiten, eine Frage an dich, Dick. Rückenschmerzen sind ja so ziemlich die häufigsten Beschwerden, die man nicht nur in der Physiotherapiepraxis sieht, sondern auch im Alltag. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, was Rückenschmerzen genau sind, welche Typen von Rückenschmerzen gibt es?
Ich glaube, fast jeder kennt das, dass man schon mal Rückenschmerzen hat. Und fast jeder weiß dann auch, dass es innerhalb von einer Woche, dass diese unbequem, sehr schmerzhafte, ich habe es selber auch mal gehabt, Rückenschmerzen dann wieder weggehen. Die Rückenschmerzen, die wir haben, da ist natürlich schon sehr viel über geforscht worden. Der allererste, den ich da näher studiert habe, das war Gordon Waddle. Und Waddle hat in seiner Flow Back Pain Revolution hat er schon viele Jahre eine Einteilung gemacht in Menschen, die unspezifische Rückenschmerzen haben, Menschen, die zweitens mildspezifische Rückenschmerzen haben und Menschen, die ernsthaft spezifische Rückenschmerzen haben. Spezifische Rückenschmerz. Da wird quasi gesagt, okay, es gibt keine große strukturelle Schädigung und die Wiederherstellung, die kann rasch stattfinden. Aber der Arzt findet da letztendlich keinen klaren Befund, die einen Bezug hat zu diesen Rückenschmerzen. Das Zweite, das sind die mildspezifischen Rückenschmerzen. Das sind Rückenschmerzen, die mit einer strukturellen Veränderung in der Wirbelsäule einhergehen, die dann auch als ursächlicher Faktor für diesen Rückenschmerzen gedeutet werden kann. Aber die Wiederherstellungskapazität, die ist gut, sodass dann auch diese Rückenschmerzen ohne große medizinische Interventionen letztendlich dann auch ausheilen können. Dann haben wir die dritte Gruppe von Rückenschmerzen, die Waddle einteilt. Und diese dritte Gruppe, das sind Menschen mit ernsthaft spezifischen Rückenschmerzen. Und das sind Rückenschmerzen, die dann letztendlich eine medizinische Intervention brauchen, weil diese letztendlich dann auch nicht von alleine ausheilen.
Und ich kann mir vorstellen, dass gerade die mildspezifischen und unspezifischen Rückenschmerzen sehr stark zu diagnostizieren, festzustellen sind. Woran könnte das liegen?
Die Schwierigkeit bei der Diagnostik ist erstens an der Interpretation von möglichen Befunden. Berücksichtigen, dass diese ernsthaft spezifische Rückenschmerzen, dass die nicht so häufig vorkommen. Ja, es gibt da unterschiedliche prozentuale Anteile, aber mittlerweile geht man davon aus, dass ungefähr 90% tatsächlich so viel der Patienten unspezifische Rückenschmerzen haben, dass ungefähr 5-8%, dass die mildspezifische Rückenschmerzen haben und dass nur ein ganz kleiner Teil tatsächlich eine medizinische Versorgung braucht, bei 2%. Und die Diagnostik, die ist so schwierig, weil es oft irreführende Befunde gibt. Zum Beispiel eine Vorbildung von einem Diskus. Und wir wissen, dass sehr viele Menschen mit Rückenschmerzen, die können eine strukturelle Veränderung haben. Aber wir wissen auch, dass viele Menschen, die keine Rückenschmerzen haben, dass die genauso solche Abweichungen haben. Ja, das heißt, wir wissen, dass ungefähr bei den 50-Jährigen, dass da 60-70% der Menschen, die haben da nachweisliche radiologische Befunde in der Wirbelsäule, die dann fälschlicherweise als die Ursache der Rückenschmerzen dargestellt werden. Ja, man darf dabei nicht vergessen, dass letztendlich die Rückenschmerzen nicht nur ein medizinisches, strukturelles Gesundheitsproblem darstellen, sondern vielmehr eine Verhaltensproblem da ist, sodass man bei all diesen Menschen mit unspezifischen Rückenschmerzen nach einer gezielten Ursacheforschung dann letztendlich dann schauen kann, aha, was kann ich dann selber tun, damit meine Rückenschmerzen dann letztendlich dann auch sich normalisieren?
Und ich kann mir vorstellen, dass gerade in Deutschland, wo man bei Rückenschmerzen zunächst einen Allgemeinmediziner oder einen Orthopäden aufsucht und oft wird der Patient zu einem Physiotherapeuten verwiesen, oft aber auch nicht. Haben denn die Ärzte auch zuverlässige Methoden, um unspezifische Rückenschmerzen festzustellen und an den richtigen Fachmann weiterzuleiten?
Was häufig eine Rolle spielt als Kliniker, ist, dass man sich erstens bewusst ist, was wir in dem Schmerzpodcast dargestellt haben, über das Verhältnis zwischen Nozizensorik und Schmerz. Die Rückenschmerzen, die sind oft ein Zeichen, aha, es muss sich was ändern, aber die Rückenschmerzen haben keine große strukturelle Ursache. Ja, das heißt, man sieht dann oft das Muster von einer neurogenen Entzündung. Das ist, dass man irgendeine komische Bewegung gemacht hat und am nächsten Tag merkt man erst, aha, die Hexe hat geschossen und du kommst nicht mehr auf dem Bett. Wenn man so ein Muster hat, das heißt, ich habe irgendwas gemacht, das hat mir eben so ein komisches Gefühl gegeben, voll da oder am Abend, dann weißt du, aha, da ist die Schädigung nicht so groß. Ein Rückenschmerzanfall bekommt und die ist sofort da und die geht nicht mehr weg, dann ist das meistens ein Hinweis, dass die Schädigung dann auch durchaus größer sind. Oder es gibt einen Sturz, es gibt ein deutliches Trauma. Ja, aber wenn es kein Trauma gibt und es quasi diese Zeitspanne gibt, zwischen Entstehen der Schädigung und das Entstehen der Rückenschmerzen, wenn da 6 bis 24 Stunden dazwischen ist, dann weiß man, aha, da ist die Schädigung nicht so groß und ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es dann auch unspezifische Rückenschmerzen gibt. Und damit quasi ein Missverhältnis zwischen Nozizensorik vom Körper und die Schmerzen, die oben vom Gehirn interpretiert werden. Und dann darf man natürlich dann auch nicht vergessen, dass es auch im Gehirn noch andere Strukturen und Regionen gibt, ne? Zum Beispiel die Hippocampus und die Amygdala, die letztendlich auch bei negative Emotionen, ja, bei Trauer, manchmal bei Wut oder auch bei Angst, dann letztendlich dafür sorgen, dass dann diese Rückenschmerzen dann auch weiter angejagt werden. Ja, und das ist dann natürlich dann auch bei Rückenschmerzen das Spiel mit der Angst, ja, was wir dann auch die Kinesiophobie nennen, was letztendlich dann eine Rolle spielt, die dann auch einen behindernden Faktor wären können, um die Rückenschmerzen normal ausheilen zu lassen und was dann auch da quasi dann ein Faktor ist zu der Chronifizierung.
Und das sind alles Faktoren, die ein Arzt erkennen kann, wenn man zu ihm geht?
Ja, natürlich. Ja, das ist natürlich dann auch die Art und Weise, wie der Arzt dann letztendlich dann auf diese Rückenschmerzen schaut. Ich kenne viele Ärzte, die machen das schon, diese biopsychosoziale Ansatz bei Rückenschmerzen. Aber es gibt natürlich auch noch Ärzte, die sehr strukturell unterwegs sind. Das gilt natürlich auch für Physiotherapeuten.
Und was könnte man gerade in Bezug auf Rückenschmerzen und Diagnosestellung und Entwicklung von Behandlungsplänen, gerade im heutigen System, wie kann man den biopsychosozialen Ansatz, vielleicht kannst du den ein bisschen mehr erläutern, aber wie kann man das ein bisschen weiter fördern, dass mehr Fachpersonal eben sich damit befasst?
Eine Möglichkeit da zu sein ist, dass man aus Fachkraft systematisch vorgeht, ja, anhand von einem Mindset, was gelebt wird. Ich habe dieses Mindset, das erste Podcast, aber das schon mal erläutert. Ja, dass es einmal das klinische Überlegen von Patienten gibt, die 5 Fragen. Was habe ich? Was ist die Ursache? Wie lange dauert es? Was kann ich tun? Das sind die Konsequenzen. Und das Mindset vom Therapeuten, dass der Therapeut da tatsächlich dann auch erkennt, aha, da ist nichts, weil ernsthaft ist, da gibt es Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Ja, und um diese andere Faktoren zu inventarisieren, da benutzen wir bei IFAMT oder auch in andere Konzepte, benutzen wir da ganz gerne die Eimer-Metapher. Ja, und bei der Eimer-Metapher, da versuchen wir die Dimension Ursache in diesem Common Sense Modell, das heißt, was ist die Ursache von meinen Rückenschmerzen, also die versucht klar zu beantworten. Und dann hat man schon einen ordentlichen Beitrag zu einem biopsychosozialen Ansatz.
Kannst du den biopsychosozialen Ansatz und das biopsychosoziale Modell ein bisschen mehr erläutern?
Ja, das biopsychosoziale Modell besagt, dass es nicht nur biologische Faktoren eine Rolle spielen bei einem beim Entstehen von einem Gesundheitsproblem, dass es sondern auch psychologische Faktoren eine Rolle spielen, ja, wie die Emotionen, die ich letztendlich gerade dargestellt habe als Beispiel. Ja, es können auch Sorgen sein, die da eine oder Ängste oder dass man wütend ist, das sind quasi die psychologischen Aspekte. Ja, und dann gibt es dann die sozialen Aspekte, womit dann geläutet ist, wie das soziale Umfeld ist. Da hat man Leute, mit denen man sprechen kann, über seine Sorgen, über seine Rückenschmerz. Sind diese Leute auch adäquat? Sind die unterstützend, um die Rückenschmerz letztendlich runterzufahren, dass das Gehirn dann weiß, aha, das ist nicht so schlimm? Oder sind diese Menschen letztendlich dann diejenigen, die das Ganze anhaken? Dass man dann sagt, oh, das ist wahrscheinlich ein Bandscheibenvorfall, das hatte ich auch. Und ich kenne jemanden, der hatte dann ganz lange Rückenschmerzen, hat sogar Lähmungserscheinungen bekommen. Und auf diese Art und Weise wird das Gehirn dann entscheiden müssen, aha, das ist gefährlich. Ja, und dann werden diese Schmerzen, die werden weiter hochgefahren. Ja, das heißt, im Rahmen eines biopsychosozialen Modells ist es sinnvoll, dass du als Patient letztendlich jemandem begegnest, das können Freunde sein, das kann auch ein Therapeut sein, das kann auch ein Arzt sein, und die sagen, die beruhigend auf einem einwirken und dann sagt, okay, hab Vertrauen, das wird schon alles gut. Ich weiß, dass es völlig weh tut. Nimm zur Not dein bevorzugte Schmerzmittel, geh rechtzeitig ins Bett, nimm mal eine warme Dusche heute Abend und versuch auf jeden Fall in Bewegung zu bleiben. Ja, das sind quasi dann die einfache Beratungen, die man geben kann bei Menschen, die unspezifische oder mehr spezifische Rückenschmerzen haben.
Und bezogen jetzt gerade auf das biopsychosoziale Modell, gibt es bestimmte Patientengruppen, Menschen, die eben eher dafür geneigt sind, Rückenschmerzen zu bekommen?
Ja, natürlich. Ja, wir in Schmerzmittel, in dem Schmerzpodcast haben wir gesprochen über Menschen, die erwarten, dass bestimmte Lebenswerte nicht in Erfüllung gehen. Ja, und das sind Menschen, die sehr stark empfindlich sind für Rückenschmerzen, weil da quasi das sämtliche Signal, was aus dem Körper hochkommt, letztendlich erstmal als negativ interpretiert wird. Aber in vielen Fällen ist es eine harmlose Sache und das ist letztendlich, was kommuniziert wird.
Und wenn ein Patient zu einem Therapeuten geht und der macht seinen Befund, der wendet das Common Sense Modell an, und da hast du auch nochmal die Eimer-Metapher erwähnt, kannst du da nochmal spezifisch darauf eingehen?
Ja, die Eimer-Metapher, die besagt letztendlich, dass die Dimension Ursache, dass die multifaktoriell ist. Ja, dass es nicht nur ein einziger Faktor ist, die dafür sorgt, dass der Rückenschmerz auf einmal da ist. Ja, und du siehst da im Hintergrund, siehst du da eine Zeichnung und ein Comic, was letztendlich die Eimer-Metapher darstellt. Und da sieht man, dass eigentlich dass es nicht nur betroffen ist, der Eimer zum Überlaufen ist, sondern dass man nicht vergessen soll, dass der Eimer eigentlich schon voll ist. Und dass es fünf Faktoren gibt, die dafür sorgen, dass die Eimer gefüllt ist. Und dann gehst du aus dir, als Therapeut, gehst du jede Schicht mit dem Patienten, gehst du dann durch und inventarisiert, was es da zu holen gibt.
Und was sind die genauen Schichten?
Ja, die Schichten, die es da gibt, ja, das sind einmal Faktoren, die wir beeinflussen können und einmal Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Ja, die Faktoren, die wir nicht beeinflussen können, das steht hier unten, sind die sogenannten Systemerkrankungen. Ja, das sind Systemerkrankungen, die wie ein nicht eingestellter Diabetes mellitus oder die Schilddrüse, die nicht gut funktioniert. Oder wenn bei dir im Blut Rheumafaktoren festgestellt worden sind, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die entzündliche Situation, dass die schneller auftritt, die ist natürlich dann auch vermehrt da, ja, sodass dann dass es dann eher zu Notsensoren kommt. Ja, dann gibt es auch noch Hormone, die zu berücksichtigen sind. Ja, das heißt, ob bei Frauen, ob der Zyklus beckenmäßig da ist, bei Männern, ob der Testosteronspiegel in Ordnung ist. Und das sind Faktoren, die wir quasi nur bedingt beeinflussen können. Und die spielen natürlich eine Rolle, denn das ist quasi das Sediment, ne? Das Sediment in den Comic-Heft dargestellt, das sind Faktoren, die wir nicht beeinflussen. Die zweite Schicht, ne, das ist die Schicht negative Stress. Und mit negativem Stress ist ein Stress ist unserer Meinung nach negativ, wenn sie mit Kontrollverlust einhergeht. Ja, solange du selber Kontrolle hast über die Situation, dann ist es kein Problem, mal um 4 Uhr nachts ins Bett zu gehen, um morgens um 7 Uhr wieder aufzustehen. Aber wenn die Situation entsteht durch eine Krankheit in deiner Familie, dann ist es auf einmal ein Stressor. Und dann macht diese Kontrollverlust, macht letztendlich der Stressor zum Stressor. Und deshalb frage ich alle meine Patienten, ob sie irgendwelche Sorgen haben. Ja, darf ich gerne eine Frage stellen, gibt es Sachen, worum du dich Sorgen machst? Und viele Menschen, die von Stress geplagt sind, die beantworten diese Frage mit ja. Und dann wissen wir, okay, der negative Stress, ja, und damit der erhöhte Sympathikus, der erhöhte Cortisolspiegel, sämtliche Stresssysteme fangen an aktiviert zu werden. Und das führt dann gleichzeitig auch zu, dass dann die Regeneration, die das Gewebe in der Wirbelsäule braucht, dass die dann auch wieder runtergefahren wird. Ja, das heißt, die nächtliche Regeneration, die findet nicht statt, wenn du nicht schläfst. Das ist die zweite Schicht, das ist die Schicht negative Stress. Die dritte Schicht, wo letztendlich Patienten auch einiges machen können, ist das nicht angepasste Haltung zum Bewegungsverhalten. Das ist ein Mutvoll, was letztendlich darauf hindeutet, dass viele Menschen mit Rückenschmerzen ihre Wirbelsäule, ihre Rücken, ihren Körper im Allgemeinen nicht Rücken geeignet, nicht Rücken adäquat belasten und bewegen. Ja, sodass viele Rückenschmerzen entstehen, nicht nur durch eine Überbelastung, sondern auch durch eine Unterbelastung oder eine Fehlbelastung. Ja, dabei ist das neue, ist Sitzen letztendlich dann auch das neue Rauchen. Ja, es gibt sehr viele Menschen, die mehr als 8 Stunden pro Tag sitzen. Und das ist manchmal ist das durch unsere Gesellschaft, ist das erforderlich bei sitzenden Tätigkeiten oder bei langen Autofahrten. Aber das finden die Wirbelsäule finden das nicht so schön. Ja, so dass man dann schauen kann, okay, die kann man durch Anpassen des Verhaltens, durch regelmäßig bewegen, durch regelmäßig aufstehen, durch eine kurzdauernde Bewegungssnacks, dass man überall sieht, dass man dann letztendlich dann dadurch dann auch die Wirbelsäule dann auch zu bewegen animiert, was letztendlich dann auch dazu führen kann, dass diese Nozi-Sensorik, die von unten dann hochkommt, dass die dann letztendlich dann auch minimiert wird. Ja, dabei gehört natürlich dann auch das Thema Grundlageausdauer. Ja, wir wissen, dass Leute, die einfach fit sind, dass sie nicht so oft Rückenschmerzen bekommen. Und wenn sie Rückenschmerzen bekommen, dann sind sie nicht so stark. Ja, ganz einfache Sache ist es. Dann die vierte Schicht, die da zu berücksichtigen ist, das ist die Schicht der Disposition. Ja, das ist letztendlich, was der Manualtherapeut machen kann. Ja, dass man dann schauen kann, okay, gibt es Blockierungen, gibt es Hypomobilitäten in bestimmte Abschnitte der Wirbelsäule, die dann entsprechend dann erarbeitet werden können. Ja, und die fünfte Schicht, das ist die Schicht der obstruktiven Zirkulationsstörungen. Das ist eine Schicht, die quasi im Mindset immer dabei ist, aber die hier bei vielen Rückenschmerzen keine bedeutsame Rolle spielt.
Du hast ja vorhin erwähnt, dass das Sitzen das neue Rauchen ist. Und ich vermute, dass gerade bei Menschen, die viel sitzen, gerade bei einer sitzenden Tätigkeit, auch Stress eine ziemlich heftige Rolle in Bezug auf den Rückenschmerz spielt. Kannst du da nochmal erwähnen, wie bedeutend ist der Faktor Stress bei Rückenschmerzen?
Ja, die ist sicherlich nicht unerheblich. Ja, wobei es nicht nur der physische Stress ist, sondern auch der emotionale Stress ist. Ja, der physische Stress, der ist meistens kurzdauernd. Ja, das heißt, wenn es kalt ist, dann gehst du doch vors Warm. Wenn du nicht schlafen kannst, dann fängst du dann doch an, von irgendwann ein Schlafmuster einzubauen. Aber bei emotionalen Stressoren, ja, langjährige emotionale Stressoren, dann sehen wir dann auch, dass letztendlich auch die Rückenschmerzen damit angeleitet werden. Und dann ist es sinnvoll zu schauen, okay, wo können wir da intervenieren? Ja, und dann auch bei emotionalen, ja, bei Angstzuständen, ich habe Angst, meine Wirbelsäule zu bewegen, emotionaler Stress oder auch aus bei der körperlichen Stress, das heißt, du musst als LKW-Fahrer musst du längere Zeit sitzen, dass die Behandlung letztendlich dann entsteht, indem du deinen Kopf benutzt. Ja, das heißt, was kann ich tun? Egal bei emotionalen Stressoren oder bei körperlichen Stressoren, dass du deinen Kopf benutzt, indem du sagst, okay, was kann ich tun, um meinen Stress herabzusetzen? Ja, das wird auch Metakognition genannt. Und diese Metakognition hat einen sehr starken Einfluss auf das Gehirn, um letztendlich zu entscheiden, okay, die Rückenschmerzen, die tun nicht weh. Aber man muss auch natürlich seinen gesunden Verstand benutzen.
Man sieht es immer wieder, gerade in vielen Firmen wird sehr viel Geld und Ressourcen in die Sitzplatzergonomie eingesetzt, wie höhenverstellbarer Tisch, ergonomische Stühle. Hältst du diese Maßnahmen für sinnvoll, gerade in Bezug auf Haltungs- und Bewegungsverhalten?
Ja, auf Haltungs- und Bewegungsverhalten ist das natürlich sehr schön. Ich denke, dass es auch sehr gut ist, dass der Arbeitgeber da ein Stück Anerkennung gibt. Ja, in den Schicht Haltungs- und Bewegungsverhalten, wenn man einen höhenverstellbaren Tisch hat zum Beispiel, dass man dann auch bestimmte Tätigkeiten im Stehen durchführen kann, dann achte ich das sicherlich für angebracht. Aber wo, denke ich, noch viel mehr zu holen ist, ist, dass letztendlich dann auch der Arbeitsdruck zum Beispiel angepasst wird. Ja, wenn die Deadlines zu hart gesetzt wird, dass es zu wenig Personal gibt, ja, dann kann man den allerbesten Stuhl haben, aber dann wird die Rückenschmerz trotzdem auftreten, ausgeglichen werden muss und der Körper dann auf diese Art und Weise sagt, es muss sich was ändern.
Und hört und sieht es auch immer wieder, dass Patienten mit Rückenschmerzen, gerade im unteren Rücken, auch mal zum Chiropraktiker gehen und er renkt den unteren Rücken ein und dann geht es nach der Behandlung dann schon deutlich besser. Aber das ist nicht bei allen der Fall. Wie ist deine Einstellung zum den Rücken einfach einzurenken bei Rückenschmerzen? Ist das immer sinnvoll?
Manchmal kann das sinnvoll sein, wenn man Leute haben, die quasi Rückenschmerzen haben, weil es nur die Schichtdisposition ist. Ja, wenn es Leute sind, die ein angepasstes Stressniveau haben und sich ansonsten adäquat bewegen, dann kann ein Chiropraktiker da durchaus hilfreich sein. Ja, das war vielleicht auch dann der Grund, warum der Chiropraktiker vor 30, 40 Jahren so erfolgreich war. Weil da haben die Menschen haben dann noch ein anderes Bewegungsverhalten gehabt. Und wie das Bewegungsverhalten dann heutzutage ist, dann reicht dieses Einrenken, nenne ich das mal eben, diese Manipulationen, die reichen dann nicht mehr aus oder nur kurzfristig zwei Tage aus, um den Pegel in den Eimer senken zu lassen. Aber wenn es keine Veränderung im Bewegungsverhalten gibt und wenn es keine Veränderungen gibt in den Stress
zurückzukommen, wie kann der Patient sich richtig bewegen? Weil gerade viele, die viel sitzen, die bauen auch muskulär ziemlich stark ab, was ja auch eine Ursache für Rückenschmerzen sein kann. Und da kommt auch immer die Frage, was kann der Patient selbst aktiv tun? Wie kann er sich bewegen?
Die Bewegung, die der Rücken braucht, ist vor allem gestrickt von Variabilität. Ja, das heißt, wir sollten die Bewegung machen, dass man die Wirbelsäule mal eingradig bewegt, quasi mobilisierend. Ja, man soll dafür sorgen, dass die Belastungen nicht zu lange auf die Wirbelsäule ist. Das heißt, der axiale Druck, ne, dass der nicht so lange auf die Wirbelsäule ist, ne, was bei dem Sitzen halt da ist. Ja, das heißt, abwechslungsreich bewegen, Bewegung in verschiedenen Endpositionen. Und das immer mal wieder. Das heißt, neben diese Bewegungsberatungen, die sehr allgemein sind, dann auch natürlich ein Stückchen Pausenkultur. Ja, sorge dafür, dass du eine Mittagspause hast, dass du dann nicht auf deinen Stuhl dein Brot isst, sondern dass du einfach mal draußen an die frische Luft gehst und dann eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde einfach mal spazieren gehst. Das ist letztendlich das, was empfohlen wird. Das hat dann auch Konsequenzen, dass man nachts dann auch besser schläft, sodass dann auch die Wirbelsäule dann und der gesamte Organismus dann sich dann auch besser erholen kann. Hinsichtlich sportlichen Tätigkeiten, empfehlen wir dann letztendlich jeder Mensch, sich fortzubewegen als optimale funktionelle Übung und letztendlich dann auch über das Gehen, über das Joggen zu kommen. Ich denke, dass das Joggen ist letztendlich meist geeignete Übungen für Patienten mit Rückenschmerzen, wenn dann letztendlich dann auch die Belastbarkeit dann entsprechend gegeben ist zu jener Zeit.
Und das Joggen kann auch Rückenschmerzen vorbeugen. Gibt es noch ergänzende Möglichkeiten, um das vorzubeugen, dass man Rückenschmerzen bekommt?
Ja, wie gesagt, dafür zu sorgen, dass die Wirbelsäule geschmeidig bleibt. Ja, wir empfehlen da auch ganz gerne hier das Morgenritual. Ne? Das ist die allererste funktionelle Übung auf unserer Webseite www.funktionelleübungen.de. Ja, da legen wir nachher dann begleitende Text ein. Und da sind es quasi drei Basisübungen. Ja, einmal, dass man das Bindegewebe an der dorsalen Seite von den Beinen quasi streckt und verschiebt. Ja, dann nimmt man auch den Nervus ischiadicus und das die durale Gewebe nimmt man dann mal mit. Dann das Zweite ist, dass man tatsächlich mal endgradige Kollektion macht in der Rückenlage. Ja, und das Dritte ist, dass man sich einfach mal so richtig richtig ausstreckt. Ja, und das sind quasi Bewegungen, die Wirbelsäule dankend in Anspruch nimmt. Weiter ist es natürlich dafür zu sorgen, dass man sagt, aha, welche Faktoren gibt es in meinem Eimer? Ja, das heißt, wenn man mit Diabetes zu tun hat, dann kann man über Ausdauerbewegung dafür sorgen, dass die Diabetes kontrolliert wird. Sprich über deine Sorgen mit Menschen, die dir lieb sind. Und manche Sorgen sind auch ganz gut, um die einfach mal dann auch im Weg zu räumen. Ja, das heißt, ein Stressmanagement, was durchgeführt werden kann. Und dann letztendlich die Bewegungsübungen, die ich gerade schon dargestellt habe, mit draußen an der frischen Luft zu sein, mit regelmäßig in der gleichen Zeit ins Bett zu gehen. Ja, das sind alles Faktoren, die die Menschen, die keine Rückenschmerzen haben, eigentlich schon von alleine machen. Und Menschen, die dann Rückenschmerzen haben, die brauchen ein bisschen Nachhilfe.
Jetzt haben wir auch die Menschen erwähnt, die schon Rückenschmerzen haben. Und gerade in der Physiotherapie sieht man Menschen, die chronische Rückenschmerzen haben. Wie ist da der Zustand? Was kann man da tun, um seinen Zustand zu verbessern? Weil das ist ja auch anders bei jemandem, der wenig oder noch keine Rückenschmerzen hat.
Ja, bei Menschen, die lange schon Rückenschmerzen haben, da ist es natürlich zu fragen, ob sich hier chronische Rückenschmerzen. Ja, das Wort chronisch habe ich schon im Schmerzpodcast dargestellt. Damit bin ich nicht so glücklich. Ja, ich würde das eher nur komplex sehen. Und bei komplexen Rückenschmerzpatienten muss man das einfach dann auch streckbar machen und dann schauen, okay, was kann man da als Physiotherapeut machen, körperlicherseits, oder ob es da eine Nutzungsquelle von der emotionalen Seite ist, dass man dann sagt, okay, über Bewegung, fang an, dosiert zu bewegen, fang an, dieses Verhalten zu zeigen, was Menschen, die keine Rückenschmerzen haben, und dann fängst du an, auf dem Laufband zu laufen, zur Not mit 1,5 oder 2 km/h. Und damit wird beim Laufen wird dann jede einzelne Facette wird damit belastet, entlastet bei jedem Schritt, die man macht. Ja, da kann man natürlich nach Auto ausschauen, okay, wie sieht die Technik aus vom Gehen? Ja, macht man nur über geht man nur über die Ferse oder geht man auch mehr über den Vorderfuß? Wie kann ich meine Rückenschmerzen dann beeinflussen? Ja, und es geht dann natürlich auch um die Einstellung, dass du als Patient mit chronischen Rückenschmerzen weißt, okay, ich bin derjenige, der das tun muss. Ja, es ist nicht mein Therapeut. Mein Therapeut kann höchstens die Dispositionen wegsetzen, aber ich muss es selber, meine Schicht nicht angepasstes Haltungsbewegen, und ich muss selber mit meinen Schichten negative Stress haben. Und erst wenn der Eimer dann entsprechend leer kommt, nicht überläuft, ja, dann wird der Rückenschmerzen weitestgehend unter Kontrolle sein. Und das ist natürlich dann auch die Herausforderung.
Und wenn jetzt jemand, der erhält die richtige Therapie und die Dispositionsfaktoren werden vom Therapeuten gelöst und der bewegt sich ausreichend, gerade bei komplexen, chronischen Rückenschmerzen, wie sind da die Aussichten? Kann es wirklich besser werden, auch wenn der Schmerz schon ein halbes Jahr, ein Jahr vorhanden ist?
Der Schmerz kann wirklich besser werden, auch wenn die Schmerzen über Jahre da sind. Vincent, ein Kollege von mir, der sagt, der einzige Scheiterfaktor, die da liegt, ist, dass die Menschen ihren angepassten Haltungsbewegungsverhalten nicht durchsetzen. Die Biologie, die Physiologie ist da ganz ehrlich. Und wenn man dann tatsächlich dann einfach seine Bewegungsportion, die wir brauchen als artgerechte Haltung, wenn die dann durchgeführt wird, dann gehen die Rückenschmerzen auch weg. Ja, das oft ist da so, dass Menschen mit chronischen Rückenschmerzen dann zu uns kommen und dann sagen, ja, ich habe leider meine Übungen nicht machen können, ich hatte keine Zeit, aber mein Rücken tut trotzdem noch weh. Ja, das ist dann natürlich auch letztendlich dann auch logisch.
Also würdest du sagen, da ist auch sehr viel Selbstverantwortung von Patienten, die vorhanden sein muss und die als Therapeut...
Ja, selbstverständlich.
Ja.
Das ist nur die Selbstverantwortung. Ja, die Therapeuten können da nur ein begleitender Weg sein. Beziehungsweise, wenn es ernsthafte spezifische Rückenschmerzen sind, dann ist es sehr dankbar, dass wir einen sehr guten Neurochirurg haben, der sehr gut letztendlich dann auch die entsprechende störende Strukturen dann letztendlich dann auch in Angriff nehmen kann. Das darf man nicht vergessen. Aber der größte Teil denkt damit geholfen zu sein. Manchmal ist es auch kurzfristig geholfen. Aber dann sieht man, dass wenn der Eimer dann doch wieder überläuft, ne, meistens sind man durch die nach der Operation, sind die Stressoren nicht mehr so da, weil man ist mal eine Weile krankgeschrieben, man geht nochmal in eine Reha, macht in eine andere Umgebung und man denkt, es geht alles wieder gut. Ja, das Eimerchen läuft leer, die Stressoren, die sind mal eben nicht da, die Deadlines von der Firma, die sind nicht da. Und sobald man die Integration wieder hat und alles ist wieder, alle Stressoren boosten wieder voll ins Ohr, dann kommt die Rückenschmerzen wieder zurück.
Und was würdest du nochmal zum Abschluss dem Patienten mitgeben in Bezug auf Selbstverantwortung? Was kann er da nochmal ganz gezielt machen, um noch heute seine Gesundheit zu verändern?
Wissen, ich muss es selber tun. Ja, bei Frage, was kann ich tun? Das ist das meiste. Ich muss es selber tun. Und dann letztendlich auch dafür offenstehen. Es verstehen, dass wir es selber tun müssen, es selber tun wollen und dann das können. Und dann all diese Schichten mit ein Freund oder Therapeut, der selber solche Erfahrungen gemacht hat, vertrauensvoll auseinandersetzen und dann einen Plan machen, wirklich einen Trainings- oder einen Bewegungsplan, wie man diese Bewegungen in seinen Alltag dann umsetzt. Und dann wird ein Schuh raus.
Vielen Dank, Dick. Ich hoffe, wir konnten euch heute die Thematik von Rückenschmerz etwas näher erläutern und die wichtigsten Faktoren wie die Eimer-Metapher und das Common-Sense-Modell und die Selbstverantwortung mitgeben. Und wenn der Podcast euch gefallen hat, bitte gebt uns ein Gefällt mir und teilt den Podcast mit Patienten und Therapeuten, denen der helfen würde. Vielen Dank, Dick, für deine Zeit und wir hören uns beim nächsten Podcast.
Danke.